Felix Lee ist ein Mensch zwischen Deutschland und China. Er wechselt zumindest. Als Journalist war lange für die Taz, für die Tageszeitung, dort Korrespondent, arbeitet heute auch als Journalist beruflich dort weiter, hat aber auch Verwandtschaft dort, hat Jahre in China verbracht. Also es gibt die chinesischen Wurzeln und es gibt einen Vater vor allen Dingen, Wenpo Lee, der als Kind von der Volksrepublik, also von Festlandchina, nach Taiwan gekommen ist, dann als junger Mann nach Europa, nach Deutschland und der ein Stück deutsch-chinesische Geschichte geschrieben hat, denn er hat mit dafür gesorgt, dass sehr frühzeitig Wolfsburg mit VW mit China eine Beziehung begonnen hat, die heute eine sehr erfolgreiche wirtschaftliche Beziehung ist zwischen diesem Weltkonzern, muss man schon sagen, für Autos und einer der wichtigsten Wirtschaftsmächte dieser Welt und politischen Mächte inzwischen auch China. So, herzlich willkommen, Felix Lee hier.
Ja, vielen Dank für diese lange Vorstellung.
Ja, wir haben lange zusammen gearbeitet, wir duzen uns noch. Die Arbeit war zusammen hier beim RBB, damals noch SFB, auch im Inforadio. Es ist daraus ein Buch geworden, aus dieser Geschichte des Vaters Wenpo Lee, der gekommen ist. Das heißt so schön, China, mein Vater und ich. Auf ich und China werden wir noch kommen, aber erstmal diese Geschichte des Vaters. Die beginnt wo eigentlich? In einer alten Kaiserstadt, von der es ja mehrere in China gibt.
Genau, Nanking, nach der alten Sprachbezeichnung. Ja, also das waren turbulente Jahre da als turbulente Jahrzehnte, die China ja im gesamten 20. Jahrhundert erlebt hat. Krieg, Bürgerkrieg, japanische Besetzung, das Massaker von Nanking. Das ist genau die Zeit, in der mein Vater dann auch hineingeboren wurde. Und es war von Flüchtlingen, von Elend, von Not geprägt. Und auch nichts Besonderes im Übrigen, weil die Jahrzehnte vorher auch schon von Elend und Flüchtlingen und Kriegen geprägt war. Dass mein Vater dann mit 12 Jahren dann von seinen Eltern nach Taiwan geschickt wurde, nach dem verlorenen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten, war einfach dem geschuldet, dass meine Großeltern gedacht haben, naja, wenn mal wieder irgendwie Umwälzungen stattfinden, mal kurz die Kinder in Sicherheit bringen und dann wieder zurückholen. Das war der Gedanke. Und daraus wurden dann
Jahrzehnte,
ja, dass sie sich wiedersehen konnten.
Das war einfach nicht möglich. Es gab diese Kontakte nicht. Wir können nicht alles erzählen, aber er hat sich dort mit Hilfe von Verwandten durchgeschlagen. Vor allen Dingen hatte er einen Aufstiegswillen. Der ist richtig spannend. Er wollte etwas machen und er war interessiert an Mechanik.
Ja, also im China der 30er, 40er, da waren Automobilmobilität, das waren noch Träume. Also die fortschrittlichste Stadt, die war Shanghai und auch das schien unerreichbar. Da gab es Straßenbahnen, da gab es auch Autos und so weiter, aber nicht im Großteil Chinas. Und das waren dann, ja, das kannte man Autos, Busse, Bahnen und so weiter, das kannte man aus Zeichnungen, aus Bildern, aber nicht aus der Realität. Und das war immer der Traum von meinem Vater, sowas auch in China zu haben. Und diesen Willen, den hatte er. In Taiwan fing er damit an, er lebte auf der Straße, dass er in einem Radladen arbeiten konnte und da so ein bisschen die ersten Erfahrungen mit Technik, mit Mechanik entwickeln konnte. Ja, und dass er mal später bei einem großen Autokonzern im Ausland arbeiten würde, das hat er sich natürlich noch nicht vorstellen können.
Es war auch nicht so einfach, nach Deutschland zu kommen, um dort zu studieren, was er dann Anfang der 60er Jahre gemacht hat.
Genau, aber das lag damals auch fern. Also Taiwan hat zwar, anders als die Volksrepublik, wo es ja wirtschaftlichen Stillstand unter Mao gab oder Rückschritte und völlig isoliert war, orientierte sich Taiwan relativ schnell gen USA. Aber Taiwan war auch zu der Zeit noch ein armes Land und hatte überhaupt kein, nicht ansatzweise so etwas wie eine eigene Autoindustrie. Deswegen, wenn man sich für Autos und so weiter und Mobilität überhaupt interessierte, dann schaute man in die USA. Und das war dann auch der Trend. Alle wollten in die USA, die es geschafft hatten, irgendwie ein Studium zu ergattern. Und aber in der Zeit war in den USA der Gedanke, naja, der Motor war schon so weit entwickelt von Umweltschutz, von CO2, war ja überhaupt noch gar keine Rede. Und man frickelte eher an, wie man Autos die Autoproduktion effizienter machen könnte, wie man größere Karosserien bauen könnte, aber keine Motorenforschung. Und er hatte einen Professor, der sagte zu meinem Vater, wenn er sich für Motorenforschung interessiert würde, dann sollte er doch nach Deutschland gehen, und zwar an die TU Aachen.
Das hat er gemacht, dann ist er zu VW gekommen und bei VW war er dann in der Entwicklung tätig und hat eben nicht die Karosserien aus Rundmacheckig, sondern die Motoren weiterentwickelt. Und interessant in dem Buch ist, Felix Lee, an einer Stelle stehen plötzlich Chinesen vor der Tür.
Genau, also das hatte man sich im, wir reden ja von Wolfsburg 1978, da konnte sich überhaupt keiner vorstellen, in irgendeiner Weise was mit China zu tun zu haben. China war, erholte sich gerade erst von den Wirren der Mao-Jahre, der Kulturrevolution. Und plötzlich bekam er einen Anruf, er war wie gesagt in der Forschung und Entwicklung tätig, hatte auch überhaupt nichts mit Management und so weiter zu tun gehabt. Und da fragte der Pförtner, ob er denn noch Chinesisch könne. Und mein Vater wunderte die Frage und er so, ja klar kann er noch Chinesisch, er solle doch noch mal vorbeikommen, weil hier am Eingangstor steht eine Gruppe von Chinesen und der eine behauptet, er sei der chinesische Maschinenbauminister. Völlig unangekündigt.
Er war es aber.
Er war es tatsächlich, ja.
Ja, und natürlich, wie Chinesen damals aussahen, nämlich im Mao-Anzug, ich weiß nicht, ob das despektierlich ist zu sagen, jedenfalls in dieser Einheitsuniform quasi.
Ja, und auch völlig verunsichert, weil die hatten ja nach diesen 30 Jahren völliger Isolation überhaupt keine Erfahrung, wie man halt überhaupt im Ausland sich verhält und so weiter. Wir hatten auch nur einen Übersetzer dabei, der sehr, sehr schlecht übersetzen konnte. Und mein Vater war halt zu der Zeit der einzige chinesischstämmige, chinesischsprachige im ganzen Volkswagenwerk in Wolfsburg und hat dann diese Rolle übernommen, erstmal deren Anliegen zu erkunden. Und der Hintergrund war, waren auf der Suche nach Nutzfahrzeugen. Überhaupt an PKWs konnte man in der Zeit in China gar nicht denken. Sie brauchten
LKW-Traktoren.
Genau. Und waren eigentlich auch in Stuttgart bei dem anderen Autokonzern. Und dann sahen sie aber auf der Autobahn halt viele dieser Typ 2, dieser Bullis. Wir kennen ja die VW-Bullis und fragten, woher kommen die? Und dann sagten die, ja, aus einer anderen Stadt da irgendwo in Norddeutschland. Und dann sind die spontan, haben sie diesen Abstecher gemacht und standen halt vor diesem VW-Tor und so fing das China-Geschäft von VW an.
Du baut ja aber VW außer den Bullis nicht besonders viele Nutzfahrzeuge. Wie kam es dazu? Was hat Vater Wenpoli denn da gedacht und was hat er gemacht? Er hat sofort gesehen, hoppla, da passiert was in dem Land, die schicken die ja nicht umsonst hierher.
Es war letztendlich einer der damaligen Vorstandsmitglieder von VW, die gleich in dem ersten Gespräch mit diesem chinesischen Maschinenbauminister, der nur für Landwirtschaft und Nutzfahrzeuge zuständig war, dem versucht hat klarzumachen, also was für ein Aufstieg damit verbunden sein könnte, wenn man auch auf PKWs setzt. Und das Beispiel war natürlich der VW Käfer. Der Käfer, der dafür stand, für den Aufbau Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, für den neuen Wohlstand. Und das konnte sich aber keiner auch von der chinesischen Seite vorstellen. China war damals eins der ärmsten Länder der Welt überhaupt. Also das Durchschnittseinkommen lag, wenn man das in irgendeiner Weise vergleichen kann, nach heutigen Maßstäben vielleicht bei irgendwas 100, 200 Euro im Jahr. Also da war überhaupt nicht vorstellbar, dass VW, ein marktwirtschaftlich orientierter Konzern, da jemals PKWs an die Leute verkaufen könnte. Und das sah mein Vater natürlich auch ein. Aber er hatte dann doch mal so ein bisschen rumgerechnet. Ich meine, es ist einfach ein Riesenland mit damals schon 1 Milliarde Menschen. Und er dachte sich, wenn selbst nur der Taximarkt und die vielen Regierungsbeamten, die dann ja auch zunehmend mobil werden wollen, wenn die Bedarf hätten und sich ein PKW leisten könnten, dann würde sich das für VW schon rechnen. Wolfsburg war man da dennoch so ein bisschen skeptisch. Man redete da vielleicht von ein paar tausend Einheiten, dann maximal 20.000, 30.000 Autos, die man dann langfristig da verkaufen konnte. Aber genau, so fing das quasi an. Man hatte wirklich nur eine Nische im Blick, weil man sich das vor China als Massenmarkt, als heute der größte Automarkt der Welt überhaupt, sich das überhaupt noch nicht vorstellen konnte.
Aber da stand jetzt natürlich kommunistische Planwirtschaft, Mao-Anzug, klare Regeln. Die Partei hat im Grunde genommen überall ihre Finger drin, überall das Sagen. Gegenüber zudem wieder aufgestiegenes Deutschland, einer der Modellkonzerne, ja, VW zum Teil im Staatsbesitz, aber ansonsten natürlich der Kapitalismus. Wie kamen die zusammen, diese beiden Seiten?
Ja, schwierig. Also dieses erste Treffen, das war natürlich auf eine Art spektakulär, aber kam auch plötzlich und abrupt. Aber dann die Jahre der Verhandlungen, die zogen sich. Also es dauerte im Grunde ja 6 Jahre, bis dann die ersten VWs dann vom Band rollten in
84.
China. 84 in Shanghai, das berühmte Shanghaier VW-Werk, das eins der ersten Joint-Venture-Werke. Das ist im Grunde auch ein Modell gewesen, dass man dann auch sagt, wie man Kapitalismus und kommunistische Planwirtschaft auch verbindet. Dass man sagt, okay, es gibt ein chinesisches Partnerunternehmen, was noch komplett planwirtschaftlich organisiert ist. Und sie gründen gemeinsam, also VW und dieses chinesische Unternehmen gründen gemeinsam ein neues Werk, wo jeder zur Hälfte beteiligt ist und dann, ja, das ist so ein Zwischending, also wo dann doch letztendlich marktwirtschaftlich sich orientiert wird, aber es trotzdem quasi in einem planwirtschaftlich organisierten Land stattfinden kann.
Und dann war es doch nicht der VW-Käfer, der wäre jetzt auch zu klein gewesen und vor allen Dingen sah nicht nach dem aus, was die Chinesen so vorgestellt haben als schönes Auto.
Genau, also der Käfer kam überhaupt nicht mehr in Frage, wenn dann zu der Zeit dann auch schon der Golf. Mhm. Aber in China dachte man doch schon, wenn Auto, dann muss es aber auch ein richtiges Auto sein. Also richtig mit
Viertürer,
Stufenheck und so weiter. Genau, was Limousinartiges. Und der Santana, das war im Grunde damals in Deutschland, in Europa schon ein Auslaufmodell. Also der wurde.
Dürfen wir kurz zu dem Santana sagen, das ist so ein bisschen was wie der Passat, also ein sehr eckiges Fahrzeug,
ja, genau.
Aber verschönert. Es war ein bisschen mehr Chrom dran und eben ein Stufenheck und so. Es sah einfach ein bisschen eleganter aus.
Bisschen eleganter. Und letztendlich aber doch auch nicht auf der Ebene, wie es also der Passat dann schon war oder auch ein Audi, was ja dann auch schon zum VW-Konzern gehörte. Also das kam von Wolfsburg. Seite erstmal nicht in Frage. Aber so ein Zwischending und der Santana, ja, das war dann so ein Kompromiss und der entwickelte sich tatsächlich dann im Laufe der 80er und 90er Jahre zu dem, ja, im Grunde dem Volksauto, wie es der Käfer dann mal in Deutschland war.
Volk im Sinne von Volksvertreter, sage ich jetzt mal so ganz übertragen, dass Funktionäre das benutzt haben und natürlich wurde es auch als Taxi benutzt.
Genau, erst als Taxis da und dann auch von tatsächlich, wie es mein Vater sich erhofft hatte, dann auch von Behörden, von Regierungsstellen und so weiter. Und dann irgendwann nach und nach konnten sich das dann doch im Zuge des wirtschaftlichen Aufstiegs Chinas immer mehr Leute leisten. Und VW hatte dann irgendwann in der zweiten Hälfte der 80er und in Anfang der 90er Jahre einen Marktanteil von 80-90% und es waren halt alles Santanas.
Denn inzwischen, Mao war 76 verstorben, hatte Deng Xiaoping das Land geöffnet für den Kapitalismus. Reich zu werden sei keine Schande, alle sollten reich werden, aber wenn es dann die ersten schon mal beginnen, sei das nicht so schlimm. So fasse ich mal seine Ideenwelt zusammen. Das hat alles funktioniert, aber Wen Po Li hat da seine Rolle gespielt. Dein Vater Felix, der wurde nicht nur gebraucht, weil er Chinesisch konnte, sondern weil er Chinesisch verstand und auch offenbar kommunistische und kapitalistische Seite zusammenbringen konnte. Aber dafür musste er ins Land samt Familie.
Genau. Das fing im Grunde schon mit den Verhandlungen Ende der 70er Jahre an, dass mein Vater dann auch ständig tatsächlich auch in die Volksrepublik reiste, in ein Land, womit er eigentlich abgeschlossen hatte. Und das führte dann irgendwann auch dazu, weil VW es halt in China nicht nur irgendein Geschäft war, sondern das zentrale Geschäft überhaupt auch aus Sicht der Regierung, dass es im Grunde einen Vertreter von VW gibt, der die Regierungskontakte pflegt. Und deswegen sind wir dann Mitte der 80er, also hat mein Vater Vater uns als Familie mitgenommen nach China. Und das war der Grund, warum ich dann auch in den Jahren, ich als noch Teenager, dann auch in China lebte.
Mhm. Was war das für ein Gefühl? Eine chinesische Familie, die eigentlich aus Wolfsburg kommt, wo es nicht viele asiatisch aussehende Menschen kommt. Du beschreibst das in dem Buch, Felix Lee, dass das auch schwierig war, dass sehr viel unterschwelliger, manchmal auch offener Rassismus da eine Rolle spielte. Und jetzt auf einmal dann als europäisches Kind in Peking zugehörig oder nicht?
Nein, ich habe total gefremdelt. Also, weil was ich an chinesischer Kultur mitbekommen hatte, das war dann eher von meiner Verwandtschaft aus Hongkong und Taiwan, die zu der Zeit ja schon sehr westlich orientiert waren. Aber China in den 80ern, das war immer noch gefühlt Steinzeitkommunismus. Es gab kaum Geschäfte, es gab kaum Restaurants. Das Essen war immer noch subventioniert. Also man bekam Marken, um Eier zu kaufen. Selbst Toilettenpapier war rationiert. Also das waren alles Verhältnisse. Ich kannte chinesisches Essen vor allem vom örtlichen China-Restaurant in Wolfsburg. Das war für mich der Maßstab von chinesischem Essen. Und ich wunderte mich nach einiger Zeit in Peking und fragte da auch meine Eltern, wann essen wir denn mal richtiges chinesisches Essen? Also wo richtig Fleisch dabei ist, wo sämige Soße dabei ist. All das gab es in Peking bei dem Essen nicht. Das bestand vor allem in den Wintermonaten vor allem aus Kohl. Kohl und Eier. Und wie gesagt, die Eier waren rationiert. Also ich habe da komplett gefremdelt und sehnte mich fast zurück nach dem China-Restaurant in Wolfsburg, dem einzigen damals, das es da gab. Es war natürlich trotzdem schon auch eine Aufbruchphase, das muss man sagen. Also 2,5 Jahre hatte ich in der Zeit dann in China gelebt und man merkte, wie sich das Land in einer Geschwindigkeit quasi im Monatsrhythmus veränderte. Immer mehr Geschäfte vorhanden waren, die Leute dann doch zu erstmal ganz, ganz bescheidenem Wohlstand sich zumindest ein paar Dinge mehr leisten können, auch meine Verwandten. Während die ersten Besuche, kann ich mich erinnern, die noch neidisch aufgeguckt haben, was ich angezogen hatte, was für Süßigkeiten wir mitbrachten und so weiter, wie sich das von jedem Besuch auch veränderte. Und heute kann man sagen, ja, meine Verwandtschaft in Nanjing, die führt teilweise einen üppigeren Lebensstil als das, was ich hier in Berlin habe. Also daran konnte man sehen, wie sich das Land auch veränderte, die Menschen und auch vor allem, wie Wohlstand Einzug hielt.
Im Vis-à-vis vom rbb24 Inforadio ist Felix Lee, Journalist, der zwischen den Welten China und Deutschland gependelt ist, in seinem Berufsleben, aber auch ganz privat. Die Deutschen versuchen sich stark zu unterscheiden in ihrem Konsum, in ihrem Habitus. In dem Buch habe ich gelesen, dass du geschrieben hast, Felix, dass die Chinesen gerade in dieser Phase, auch als es rausging aus diesem kommunistischen Alltag, der alle gleich grau machte, mit einer ganz anderen Erfahrung. Erstmal waren Konsumgüter da, die alle haben wollten. VW, das war ja das Thema deines Vaters, er hat sozusagen mit VW und die Autos nach China gebracht, brachte nur einen Typus, nämlich den Santana. Alle anderen waren erstmal gar nicht nötig. Wie erklärt sich das?
Einheitsbrei, das wurde den Menschen im Kommunismus beigebracht und da hielt man auch erstmal fest in den ersten Jahren der Öffnung. Und ich kann mich erinnern, wie dann der erste Schwarz-Weiß-Fernsehen in China dann vorhanden war, auch ein völlig veraltetes Modell von Sony. Sony hat sie weltweit schon aus dem Markt genommen oder sie zurückgekauft, um sie nach China zu verkaufen. Und alle Leute wollten nur diesen Fernseher. Mein Vater hatte dann meinem Großvater angeboten, er könne ihm auch einen Farbfernseher mitbringen. Den wollte er aber nicht. Er wollte genau diesen Schwarz-Weiß-Fernseher haben, den dort die ersten anderen, seine Nachbarn dort auch hatten. Und deswegen war von meinem Vater schnell die Einschätzung, weil die Leute erstmal nur diesen Einheitsbrei gewohnt war, dass es gesagt hat, also Vielfalt ist für die Anfangsphase noch überhaupt nicht notwendig. Es reicht völlig aus, wenn man da erstmal mit einem Modell auf den Markt kommt. Das ist natürlich heute völlig anders.
Aber es hat doch das Denken geprägt. An einer anderen Stelle, wo es um die Zeit von Mao geht, diese unglaublichen Umwälzungen, auch sehr viel Gewalt, sehr viel Verfolgung, Hungerzeiten, eine Vergewaltigung quasi der Gesellschaft, aber auch der traditionellen Werte. Das, da ist davon die Rede in deinem Buch, dass Mao dem Menschen viele Werte einfach weggenommen hat. Prägt das bis heute das Denken oder ist das wieder aufgefüllt worden und wenn, womit?
Es war ja vor allem die Kulturrevolution, wo Mao das ideologisch unterfüttert hatte, mit allem Alten zu brechen. Also letztendlich war das ein Machtkampf, ein interner Machtkampf, den er da mit anderen innerparteilichen Führungskräften da führte. Aber er begründete das damit, dass alles Alte auch gleichzusetzen ist mit Bourgeoisie und damit sollte gebrochen werden und damit sollte das gesamte Land brechen. Und damit ist natürlich vieles verloren gegangen. China hat eine jahrtausendalte Kultur, die sich auch dadurch auszeichnet, dass im Grunde viele Traditionen, viele Werte auch immer weiter gepflegt und fortgesetzt wurden. Das erfährt man heutzutage vor allem in den Chinesen, die in der Diaspora leben oder in Südostasien leben, wie sehr chinesische Traditionen gepflegt werden. Das war in China völlig weg nach der Kulturrevolution. Das war auch der größte Bruch, als mein Vater dann fast 30 Jahre später das erste Mal wieder nach Nanjing zu seinen Eltern, zu seiner Familie reiste, dass äußerlich er schockiert war, dass sich da überhaupt nichts getan hatte. Alles war nur noch älter und schäbiger, aber sich sonst überhaupt nichts verändert hatte. Aber in den Werten, in den Vorstellungen, in der Mentalität, aber auch in dem Miteinander sich massiv viel verändert hat. Nämlich, dass es dann plötzlich um Gier ging, wenig Anstand. Jeder dachte im Grunde nur noch an sich, an die eigene Familie. Und es war ja auch nachvollziehbar. Man hat einfach in diesen Jahrzehnten so wahnsinnig viel Elend erlitten. Und wenn man nicht der Erste war und nicht vorgedrängelt hatte, dann ging man leer aus. Und das hat sich, ich muss sagen, gewissermaßen bis heute erhalt natürlich, so die Umgangsformen haben sich natürlich auch wieder verändert. Man giert jetzt ja nicht mehr, weil man Hunger hat und so weiter. Aber ich sage jetzt immer ganz gerne, in der Pekinger U-Bahn, wenn man heute so auf, ich sage jetzt mal 70, 80-jährige ältere Frauen trifft, dass sobald es nur so ein bisschen enger wird, dass man dann schnell so einen Ellbogen dann in der Rippe hat. Und das erklärt sich natürlich damit, das waren genau die Frauen, die in den 70er, in den 60er Jahren um den Sack Reis gekämpft haben, der dann da verteilt wurde. Und wenn die da nicht mit ihren Ellbogen sich vorgedrängelt hätten, dann hatte die Familie abends nichts mehr zu essen. Also es ist nachvollziehbar, es ist unangenehm, wenn man das heutzutage erlebt, aber es ist zumindest auch erklärbar, woher das kommt.
Deutschland und China, passt das zusammen? Wirtschaftlich hat das sehr lange zusammengepasst. Beispiel eben VW. VW verkauft am meisten Autos in China, macht da ein Riesengeschäft. Wie wird das weitergehen, ist eine wirtschaftliche Frage. Aber China als Bild hat sich doch stark verändert. Durch den großen Vorsitzenden, der sich wieder so stilisiert, mit sehr viel Personenkult, also der Präsident und der Parteiführer Xi Jinping. Es gibt sehr viel, im Grunde genommen, wie ist das mit der Aggressivität gegen Minderheiten im eigenen Land, gegen Nachbarn, gegen Taiwan? Da ist sogar von Krieg, von Auseinandersetzung die Rede. Nicht mit uns, aber doch mit den Amerikanern. Und da könnten wir ja nicht einfach beiseite stehen. Außenpolitik soll verändert werden. Das sind so ein paar Stichworte. Wie ist dieses Verhältnis? Es ist sicher nicht mehr so offen, wie dein Vater das empfunden hat. Ende der 70er, da geht doch was mit China, da können wir was gemeinsam aufbauen. Wie wird sich das weiterentwickeln? Vielleicht auch mit so einer Firma wie VW. Muss die sich zurückziehen? Muss die anders agieren?
Naja, also China und Deutschland haben lange Zeit, und zwar weit bis im Grunde auch bis in die Nullerjahre hinein, sehr gut zusammengepasst. Also die deutsche Wirtschaft, die deutsche Ingenieurskunst, der deutsche Maschinenbau, die deutschen Autos, sie haben genau das geliefert, was China für den Aufbau des Landes brauchte. Und das wurde in China auch entsprechend gewertschätzt. Also ich würde sagen, diese Jahrzehnte der deutsch-chinesischen Beziehung, das waren sehr gute. Man kann sagen, beide Seiten haben massiv davon profitiert. Wahrscheinlich hat kein anderes Industrieland so sehr von Chinas Aufstieg profitiert wie Deutschland. Aber klar, das ändert sich jetzt. Und wir erleben schon auch nochmal eine Zeitenwende oder haben eine Zeitenwende in China erlebt unter diesem neuen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Das fing erstmal so ein bisschen moderat an, aber in den letzten Jahren konnte man das doch sehen, dass wir es auch, wenn wenn das immer noch die KP-Führung ist, der gleiche Name, dass es wir mit einem komplett anderen Regime haben, das, was du so auch beschreibst, viel, viel aggressiver ist nach außen hin. In China sich dann aber auch ein sehr nationalistischer Gedanken oder chauvinistischer Gedanke breit gemacht hat, wir brauchen euch nicht mehr, wir brauchen euch Westler nicht mehr, wir brauchen auch euch Deutschen nicht mehr. Und das merkt man natürlich jetzt auf allen Ebenen. VW, muss man sagen, hat zugleich inzwischen über 30 Werke, an denen VW in China beteiligt ist. Es ist der größte Absatzmarkt, für VW auch der wichtigste. Und VW hat sich da nicht nur in eine Abhängigkeit da begeben, sondern ist im Grunde inzwischen auch erpressbar. Hinzu kommt, dass natürlich die Chinesen technologisch massiv aufgeholt haben. Und zwar nicht so sehr beim Verbrennermotor. Da funktionierte das all die Jahrzehnte nicht. Es war immer Ziel der chinesischen Regierung, von VW zu lernen. Irgendwann mit dem Ziel, dass man selbst eigene Autos bauen kann und dann vielleicht VW auch nicht mehr braucht. Das hat beim Verbrennermotor nie geklappt. Da waren die deutschen Autos immer überlegen. Jetzt bei der E-Mobilität ändert sich das komplett. Die Batterietechnologie, da sind die Chinesen führend, das ist das A und O bei der E-Mobilität. Und relativ innerhalb kurzer Zeit merkt VW auch, jetzt unabhängig von den politischen Konflikten, die sich jetzt anbahnen oder auch schon laufen, dass es auch technologisch da in China eine massive Konkurrenz erwachsen ist, wo VW womöglich auf Dauer nicht mehr mithalten kann.
Und das heißt dann für VW, Rückzug ist ja bei 30 Produktionsstätten in dem Riesenland gar nicht andenkbar. Das kann ja nur ein Prozess sein. Aber wo wird er hinführen? Sich unterzuordnen?
Also ein Rückzug wäre komplett fatal für VW. Also die Autoentwicklung, nicht nur der Automarkt, die Autoentwicklung, die findet inzwischen in China statt. Es ist mit Abstand der größte Automarkt der Welt und auch mit dem größten Potenzial. Also man redet jetzt natürlich davon, ach, kann man nicht diversifizieren, kann man nicht auf andere Länder, kann man nicht stärker wieder auf die USA schauen. Aber das, was es an Wachstumspotenzial im Automarkt gibt in Europa, in Lateinamerika, in den USA, das kann bei weitem nicht mithalten mit dem, was in China in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch möglich ist. Also sich von China zu verabschieden, das wäre mehr oder weniger das Ende von VW, zumindest da auf dem Weltmarkt noch konkurrenzfähig zu sein. Was das jetzt aber für VW konkret dann dauerhaft heißt, also sicherlich so ein Abzug wäre aus den genannten Gründen schwierig, aber da noch stärker in den Markt reinzugehen, in der Hoffnung, dass sich die politischen Verhältnisse wieder bessern oder so, das ist natürlich auf eine Art auch naiv, weil der Weltkonflikt, der sich jetzt abzeichnet, der ist ja gar nicht mal so sehr zwischen dem Westen und Russland. Ja, den gibt es auch, aber da spielt Russland ja eine viel geringere Rolle als China, die vor allem ja in der Weltwirtschaft eine massive Rolle einnehmen. Und dieser Konflikt, der wird in den USA als der viel relevantere Konflikt gesehen. Und da muss sich natürlich Deutschland, Europa und letztendlich dann auch die deutschen Unternehmen mehr oder weniger entscheiden, wenn die Amerikaner auch verlangen, Leute, hier, ihr müsst mal sehen, auf welcher Seite ihr auf Dauer stehen wollt. Also Deutschland ist mit diesem Konzept immer mit aller Welt Handel zu betreiben, gute Geschäftsbeziehungen zu pflegen, aber wenn es dann mal heikel wird, sich eher zurückzuhalten. Ich vermute, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und das heißt natürlich dann auch für die Vorstandsetagen bei VW, bei BASF, bei Siemens, bei Daimler auch, ja, ich sage jetzt mal so ein gewisses Risikomanagement zu betreiben und auch in Szenarien zu denken, nämlich diesem Szenario, dass es womöglich, falls China wirklich so einen aggressiven Angriff auf Taiwan vollzieht und die Amerikaner da einschreiten und es dann wirklich zu einem Weltkonflikt kommt, dass VW auf so ein Szenario vorbereitet sein muss. Und das heißt natürlich auch, dass da enorme Verluste mit verbunden sein werden.
Wie denkt dein Vater darüber, Ben Poli? Jetzt ist er längst im Ruhestand natürlich, aber er geht noch hin und her. In dem Buch sind Bilder von seinen Besuchen in Taiwan, wo in seiner alten Fahrradwerkstatt nochmal Hallo gesagt hat, nicht der alte Meister, aber beim Nachfolger. Wie denkt er darüber, über China und Deutschland?
Naja, also er ist natürlich einerseits stolz, was VW da vollbracht hat, muss man ja auch sagen. Dieser Traum von der Mobilität, also der hat sich ja längst erfüllt, der hat sich ja mehr als erfüllt, kann man sagen. Aber gut, er sagt natürlich auch, also ja, damals ging es um 3 Werke, jetzt sind es über 30. Und er sieht natürlich auch die Probleme, er verfolgt ja auch mit, wie auf der chinesischen Seite immer mehr Selbstbewusstsein gezeigt wird, da auch sehr, sehr hart verhandelt wird, teilweise auch erpresst wird schon und so weiter. Und die Wolfsburger Seite sich da nicht zu sehr zurücknehmen sollte und immer darauf eingehen sollte, was die chinesische Seite verlangt. Also sprich, dass man auch auf deutscher Seite viel, viel härter verhandeln muss. Womöglich auch zum Preis, dass man eben kein VW-Werk auch in dieser umstrittenen Region oder in dieser konfliktbehafteten Region Xinjiang, wo die Chinesen die Uiguren unterdrücken, dass dort VW kein Werk hinsetzt zum Preis dafür, dass sie dann in irgendwelchen prosperierenden Ostküstenregionen dann 2 Werke hinstellen können. Also sprich, das Politische, das muss VW in Wolfsburg sich auch genau anschauen. Und das ist, glaube ich, auch ja, die Befürchtung von meinem Vater, dass das nicht ausreichend getan wird. Aber gut, er ist 87. Er ist von vielen Entwicklungen in China auch überrascht, also wie so viele. Also letztendlich hatten wir alle ja die Hoffnung, dass sich mit wirtschaftlicher Öffnung dann auch das Land politisch, gesellschaftlich offener, freier wird. Und das hat sich nicht erfüllt. Also da ist schon auch eine Enttäuschung mit dabei. Aber er sagt natürlich auch, China ist ein Akteur auf dieser Welt, den kann man nicht ausgrenzen. Man kann auch nicht wieder China in die Isolation bringen, wie das Mao Zedong in den 70er, 60er Jahren getan hat. Man braucht China in allen großen Fragen, in klimapolitischen Fragen, in industriepolitischen, in Rohstofffragen und so weiter. Also ohne China geht es nicht und auch für VW halt nicht.
Vielleicht eine ganz private Frage, wenn ich die stellen darf. Was erinnert bei ihm zu Hause, bei deinem Vater an China?
Ach, jede Menge. Also klar, wir...
Er hat keine Pagode gebaut.
In Pagode nicht, aber wir haben 2 Steinlöwen vor dem Eingang stehen. Nein, also natürlich, ja, also er hat im Grunde die letzten Jahrzehnte ja auch noch in China gelebt und ist jetzt auch erst im Grunde ein paar Jahre vor der Pandemie wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin gezogen. Und er verfolgt immer noch chinesische Medien, er liest chinesische Zeitungen, chinesische Social Media, chinesische Bücher. Also das ist bei mir ja genauso. Also man kann inzwischen gar nicht mehr trennen, was davon ist jetzt Deutsch, was ist Chinesisch, das ist in irgendeiner Weise zusammengewachsen.
Das Potenzial ist jedenfalls da. Es gibt viel, was zwischen China und Deutschland, zwischen Chinesen und Deutschen auch zusammenpasst.
Auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch die Hoffnung. Ich sage jetzt mal auf gesellschaftlicher Ebene, es haben ja seitdem auch Zehntausende Deutsche in China gelebt, hatten mit China zu tun, haben auch weiterhin mit China zu tun. Umgekehrt ja auch. Umgekehrt sind es ja sogar noch viel mehr in absoluten Zahlen, die von Chinesen, die in Deutschland studiert haben, für deutsche Firmen gearbeitet haben und so weiter. Und da gibt es, ja, ich sage jetzt auch mal, kulturell hat es da eine massive Annäherung gegeben. Und vieles deckt sich auch von den Ansichten. Also es wird sehr viel auf Bildung Wert gelegt, wofür Deutschland ja letztendlich dann auch steht. Auf Technik, auf Ingenieurskunst und so weiter. Und da merke ich schon auch, da hat China sehr, sehr viel von Deutschland gelernt. Und vielleicht auch umgekehrt, so der Fleiß, der den Chinesen gerne nachgesagt wird, der beeindruckt dann ja doch auch immer wieder viele deutsche Unternehmer, die in China aktiv sind.
Ich danke sehr. Felix Li hat ein Buch geschrieben über den Weg seines Vaters von China als Flüchtlingsjunge über Taiwan zum Ingenieur in Wolfsburg, der VW mit den Weg geebnet hat nach China, der selber dort auch lange gelebt hat. Ein interessanter Weg, ein spannendes Buch. Erschienen ist es im Christoph Links Verlag. Es heißt China, mein Vater und ich. Über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Li aus Wolfsburg damit zu tun hat. Wir haben einiges davon erfahren. Vielen Dank für den Besuch hier, Felix Li.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.